ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea unter anderem über die nachlassende Bedeutung von TV-Programmübersichten in gedruckten Zeitungen. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea verspricht beim G7-Gipfel Übernahme von Verantwortung als früheres Nehmerland. Präsident Yi und deutscher Bundeskanzler Merz führen Gespräch. USA-Iran-Deal umfasst laut Medienbericht 300 Milliarden Dollar schweren Fonds. Präsident Lee Jae-myung hat am Dienstag an der ersten erweiterten Sitzung des G7-Gipfels im französischen Evian teilgenommen. Bei der Sitzung zum Thema neue Partnerschaften schmieden und internationale Solidarität wiederherstellen wurde unter anderem die Verbesserung der Fähigkeit der Nehmerländer zur Selbstständigkeit durch Entwicklungszusammenarbeit erörtert. Neben den Staats- und Regierungschefs der G7-Mitglieder nahmen auch diejenigen aus 5 eingeladenen Staaten, darunter Südkorea, Indien und Brasilien, daran teil. Die Regierung der Republik Korea werde aufbauend auf den Erfahrungen des Übergangs von einem Nehmerland zu einem Geberland und ihrer Fähigkeiten ihre Verantwortung und Rolle beim Aufbau internationaler Partnerschaften wahrnehmen, erklärte Yi bei dem Treffen. Er wies darauf hin, dass die öffentlichen Mittel trotz steigender Entwicklungsbedürfnisse nicht ausreichen. Aus diesem Grund betont er die Notwendigkeit neuer Partnerschaften, bei denen Hilfe, Investitionen, Technologie und Institutionen ineinandergreifen. Yi betonte außerdem die Notwendigkeit, die Ergebnisse der Entwicklung der KI-Technologie mit allen Ländern der Welt zu teilen und gemeinsam zu wachsen. Dadurch sollte verhindert werden, dass die technologische Kluft zwischen den Nationen zu einer Wachstumslücke führe. Präsident Lee Jae-myung ist am Dienstag im französischen Evian mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz zu einem Gipfelgespräch zusammengetroffen. Bei dem Treffen am Rande des G7-Gipfels sagte Yi, Deutschland und Korea hätten großes Potenzial für die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Technologie sowie Sicherheit. Er hoffe auf gemeinsame Anstrengungen, damit die Beziehungen auf eine neue Ebene gebracht werden können. Merz sagte, dass Korea in Deutschland ein hohes Ansehen genieße. Er bezeichnete die Beziehungen zwischen beiden Ländern als sehr gut. Die Zusammenarbeit gestalte sich ebenfalls gut, stellt er fest. Der deutsche Kanzler äußerte die Erwartung, dass die Investitionskooperation und der Austausch anlässlich der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft im Oktober in Korea ausgebaut werden. Er brachte seinen geplanten Besuch in Südkorea zur Sprache und äußerte die Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. Laut dem Präsidialamt in Seoul vereinbarten Yi und Merz auf höchster Ebene in einem engen Kontakt zu bleiben und die strategische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen auszubauen. Die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs sieht laut Reuters auch einen Fonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau im Iran vor. Mehr als die Hälfte dieser Summe sei bereits zugesagt, berichtete die Nachrichtenagentur am Dienstag unter Berufung auf eine Quelle. Demnach sei der Fonds ein privates Investitionsinstrument. Es werde keine staatlichen Gelder oder Zuschüsse der USA geben. Unternehmen in den USA, Asien, dem Nahen Osten, Südamerika und Afrika hätten der Bereitstellung von mehr als 150 Milliarden Dollar zugestimmt. Zusagen gäbe es bereits von Unternehmen aus Südkorea, Japan, Singapur, Malaysia und den USA. Die zugesagten Investitionen betreffen den Angaben zufolge Energie, Logistik, Produktion und Transport. Die südkoreanische Nationalversammlung wird eine 45-tägige Untersuchung zum Stimmzettelmangel bei den Kommunalwahlen am 3. Juni einleiten. Die regierende Demokratische Partei DP und die größte Oppositionspartei PPP einigten sich auf den Einsatz eines Sonderausschusses für die Untersuchung. In dem Gremium werden die Regierungspartei und die Opposition paritätisch vertreten sein. Die Leitung soll ein Mitglied der Oppositionspartei Macht des Volkes PPP übernehmen. Die beiden Parteien vereinbarten am Dienstag, einen entsprechenden Plan für Untersuchungen am Donnerstag im Plenum zur Abstimmung zu bringen. Gegenstand der geplanten Untersuchung sind die Nationale Wahlkommission und regionale Wahlkommissionen. Das Gremium wird sich aus 9 DP-Abgeordneten, 7 PPP-Parlamentariern und 2 Abgeordneten weiterer Parteien zusammensetzen, die keine Fraktionsstärke besitzen. Das Mandat dauert 45 Tage und kann im Bedarfsfall verlängert werden. Auch nach dem Ende des Kriegs im Nahen Osten und bei daraufhin fallenden Ölpreisen werden die Preise nach Einschätzung der südkoreanischen Zentralbank kaum sofort sinken. Die Inflationsrate werde über einen beträchtlichen Zeitraum hinweg weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben, schrieb die Bank of Korea in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Grund seien eine Konsumerholung und steigende Löhne. Die globalen Ölpreise würden zwar mit der Normalisierung der Fahrt in der Straße von Hormus sinken, aufgrund des Wiederaufbaus der Infrastruktur und der Extranachfrage für die Auffüllung von nationalen Vorräten, werde der Preisverfall jedoch nur langsam erfolgen. Die Notenbank geht davon aus, dass der Inflationsdruck zusätzlich wachsen könnte, sollten die jüngsten Lohnsteigerungen in der IT-Branche künftig auf die gesamte Industrie ausgeweitet werden. Die Zentralbank erwartet, dass die Verbraucherpreise in der zweiten Jahreshälfte etwa um 3% steigen. Die Kerninflationsrate soll im mittleren bis hohen 2%-Bereich liegen. Ein US-Gericht hat in einem Fall um Entschädigungen für den Studenten Otto Warmbier erneut zugunsten der Familie entschieden. Die Inhaftierung Warmbiers in Nordkorea hatte 2016 weltweit für Aufsehen gesorgt. Im Juni 2017 kehrte er im Koma liegend aus monatelanger Haft in die USA zurück. 6 Tage später erlag der damals 23-Jährige seinen Verletzungen. Der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap liegt das Urteil vom 11. Juni vor. Demnach ordnete das Bezirksgericht für den District of Columbia an, dass bei der Bank JP Morgan Chase eingefrorene Vermögenswerte in Höhe von 17,13 Millionen US-Dollar an die Eltern von Otto Warmbier gezahlt werden müssen. Die Summe stammt aus dem Netzwerk des Pakistaners AQ Khan, der Nordkorea bei der Entwicklung von Atomwaffen geholfen hatte. Warmbiers Familie hatte 2018 beim Bezirksgericht für den Distrikt das nordkoreanische Regime verklagt. Das Gericht hatte die Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 500 Millionen Dollar angeordnet. Seitdem wurde weltweit nach nordkoreanischem Vermögen geforscht. In Südkorea sind immer mehr ältere Frauen erwerbstätig, sie verdienen jedoch noch immer viel weniger als gleichaltrige Männer. Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Koreanischen Instituts für Frauenentwicklung stieg die Beschäftigungsquote bei Frauen im Alter von 60 Jahren und älter von 29,5% im Jahr 2015 um 9,5 Prozentpunkte auf 39% im vergangenen Jahr. Im selben Zeitraum wuchs die Beschäftigungsquote bei Männern dieser Altersgruppe von 51,2% um 4,4 Prozentpunkte auf 55,6%. Der Unterschied zwischen beiden Geschlechtern sank von 21,7 auf 16,6 Prozentpunkte. Das durchschnittliche persönliche Einkommen der Männer im Alter von 60 bis 79 Jahren lag im Jahr 2022 bei etwa 15.000 Dollar. Das Durchschnittseinkommen der Frauen dieser Altersgruppe erreicht in jenem Jahr mit 6.070 Dollar lediglich 40,4% des Einkommensniveaus der Männer. Beim Arbeitseinkommen herrschte eine noch größere Lücke zwischen Frauen und Männern dieser Altersgruppe. Männer verdienten im Schnitt rund 9.730 Dollar, Frauen durchschnittlich 3.550 Dollar, damit nur 36,5% des Verdienstes der Männer. Bei den Grammy Awards ist eine neue Auszeichnung für die asiatische Popmusik einschließlich der koreanischen eingeführt worden. Der US-Sender ABC berichtet am Dienstag, dass die Grammy Awards im kommenden Jahr 5 neue Kategorien umfassen würden. Dazu zählen Best Asian Pop Music Performance und Best Latin Song. Die Kategorie Best Asian Pop Music Performance soll die künstlerische Vorzüglichkeit in asiatischen Popmusik-Performances würdigen, die aus Asien stammen oder dort breit anerkannt werden und eine oder mehrere asiatische Sprachen sinnvoll einsetzen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Liebe Hörerinnen und Hörer, aus Seoul heißt sie Kang-Kyung-ha. Ganz herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea. In der heutigen Ausgabe berichten wir als erstes darüber, dass K-Pop-Künstler die Fußball-WM 2026 in Nord- und Mittelamerika musikalisch bereichern. Bei der Eröffnungszeremonie gab die Sängerin und Songwriterin Ise einen Auftritt und auch im Finale wird K-Pop die Blicke der Welt auf sich ziehen. Danach hören Sie Korea hautnah. Weiter berichten wir über das allmähliche Verschwinden der TV-Programmübersicht aus gedruckten Zeitungen. Mit der Diversität der Medienlandschaft wenden sich immer mehr Bürger vom klassischen Fernsehen ab und nutzen Angebote von OTT-Diensten, womit das klassische Fernsehen sein Monopol als Unterhaltungsmedium verloren hat. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Urban Zakapa singt Beautiful Day. Die Fußball-WM 2026 in Nord- und Mittelamerika ist bereits in vollem Gange. Auch zahlreiche K-Pop-Künstler konnten die Blicke der Welt bei Auftritten vor dem Eröffnungsspiel auf sich ziehen bzw. werden dies vor dem Finale machen. Die koreanische Sängerin und Komponistin Ise stand bei der Eröffnungsfeier in Mexiko auf der Bühne. Sie sang gemeinsam mit dem italienischen Sänger Andrea Bocelli den offiziellen Turniersong DNA. Vor mehr als 80.000 Zuschauern stand sie auf der Bühne. Ise arbeitet auch als Songwriterin und Produzentin und war in Songs für zahlreiche koreanische Idolgruppen wie Red Velvet, aespa, Twice und Le Sserafim beteiligt. Zuletzt wirkte sie an der Musik für die Netflix-Serie K-Pop Demon Hunters mit. Dadurch wurde ihr Name einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Für die aktuelle Weltmeisterschaft beteiligte sie sich gemeinsam mit Andrea Bocelli, David Guetta und Megan Thee Stallion an der Entstehung des offiziellen Turniersongs, in dem auch eine koreanische Verszeile vorkommt. Bei der Eröffnungsveranstaltung traten die Spieler der 48 Länder ein, die an der WM teilnehmen. Shakira und Burna Boy sangen den offiziellen Turniersong Die Die. Mit den Einnahmen wird der Bildungsfonds der Wohltätigkeitsorganisation Global Citizen unterstützt. Nach der Eröffnungsfeier wurde das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika ausgetragen. Es ist das dritte Mal nach den Jahren 1970 und 68, dass eine Eröffnungsfeier der Fußball-WM in Mexiko stattfindet. Der Gastgeber besiegte Südafrika mit 2:0. Bei der Eröffnungszeremonie in den USA, die im Los Angeles Stadium stattfand, trat Lisa, ein Mitglied der Girlgroup Blackpink, auf. Am 13. Juni stand Lisa gemeinsam mit Katy Perry, Future, Anita, Rema und Tyler auf der Bühne. Die FIFA veröffentlichte zuvor den von Lisa, Anita und Rema gemeinsam gesungenen Titel Goals als Teil des offiziellen Turnier-Soundtracks. Dieser Song ist eine Mischung aus Latin-Pop, Afrobeat und K-Pop. Den Höhepunkt der Konzerteinlagen gibt es beim Finale, wenn BTS auftreten. Die Gruppe wird am 19. Juli während der Halbzeitshow des WM-Finals in New York auftreten. Die Gruppe wird dabei gemeinsam mit Madonna und Shakira als Co-Headliner auf der Bühne stehen. Bei der WM 2026 in Nordamerika wird es erstmals in der Geschichte eines WM-Finals eine Halbzeitshow geben. Das Konzept für die Show stammt von Coldplay-Frontman Chris Martin. Die FIFA organisiert das Event gemeinsam mit der Hilfsorganisation Global Citizen, um Gelder für Bildungsprogramme für Kinder auf der ganzen Welt einzusammeln. Die Band Tours veröffentlichte am 11. Juni auf einer Musikplattform den offiziellen Anfeuerungssong der koreanischen Nationalmannschaft Dream With Us. Nachdem Tours im Jahr 2025 zu Botschaftern des koreanischen Fußballverbands ernannt worden waren, wirkten sie auch in einem Werbevideo für den Pop-Up-Store der Nationalmannschaft mit. Der neue Song wurde erstmals am 4. Juni beim letzten Testspiel der südkoreanischen Nationalmannschaft gegen El Salvador in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah vorgestellt. Während der Weltmeisterschaft soll das Lied bei Fanveranstaltungen zur Unterstützung der Nationalmannschaft eingesetzt werden. Laut einem aktuellen Bericht von Bank of America Global Research dürfte die WM weltweit rund 6 Milliarden Zuschauer erreichen und die globale Wirtschaftsleistung um etwa 41 Milliarden US-Dollar steigern. Das Turnier findet in drei Ländern, den USA, Kanada und Mexiko, in 16 Städten statt. Die Zahl der Teilnehmerländer wurde von bisher 32 auf 48 Länder erweitert. Es finden 104 Spiele statt. Dies sind 40 mehr als in den Vorjahren. Es wird damit die bislang größte Fußball-Weltmeisterschaft sein. Hören Sie nun Korea hautnah. In unserer heutigen Ausgabe geht es um eine besondere Fotoausstellung. Heute führen wir Sie zu einer Ausstellung zum Gedenken an vier Fotografen, die den Horizont der modernen Fotografie in Korea erweitert haben. Der Titel lautet »Jeder Augenblick ist eine Blütenknospe«, Jung Myung-shim, Hong Sun-tae, Han Jong-sik, Park Young-suk. Die Fotoausstellung findet bis Juli im Museum Hanmi in Seoul statt. Zu sehen sind rund 110 Werke des im vergangenen Jahr verstorbenen bekannten Fotokünstlers Jung Myung-shim sowie von drei weiteren Fotografen und zwar Hong Sun-tae, Han Jung-sik und Park Young-suk. Durch die Arbeiten der vier Künstler, die sich jeweils mit den Themen Mensch und Natur sowie Dokumentation und Reflexion auseinandersetzen, beschäftigt sich die Ausstellung mit der koreanischen zeitgenössischen Fotografie im Wandel der Zeit. Näheres erfahren wir von Kim Sun-young, Kuratorin am Museum Hanmi, die die Idee zu der Ausstellung hatte. Jede einzelne dieser Persönlichkeiten hat damals äußerst wertvolle Geschichten erzählt. Auch wenn sie heute nicht mehr unter uns sind, bei der Ausstellung kann man ihre Nähe noch einmal spüren. Unter dem Dach des Museums Hanmi gibt es das Hanmi Institute, das ein Oral History Project mit den älteren Meistern durchführt. Auf Grundlage von Interviews wurden Materialsammlungen veröffentlicht und auf Basis dieser veröffentlichten Sammlungen wurde diese Ausstellung konzipiert. Die Ausstellung hat in dem Sinne eine besondere Bedeutung, da die Arbeiten nicht nur gezeigt werden, es findet auch ein Programm mit Vorträgen statt, um den Besuchern dabei zu helfen, tiefer in die künstlerische Welt der Fotografen einzutauchen. Dazu erklärt Frau Professor Kim Geon vom Fachbereich Bildende Kunst der Songjungan-Universität, die einen Vortrag in Zusammenhang mit dem Fotografen Jung Myung-shim gehalten hat.
지금은 이제 50대 초반이 돼서 왜 그때 선생님들이 저렇게 사진을 찍고
Jetzt bin ich Anfang 50. Ich frage mich, warum die damaligen Meister so fotografiert haben und so beharrlich ihrem eigenen Thema gefolgt sind. Auch meine Augen sind reifer geworden. Vor gar nicht so langer Zeit gab es solche Lebensformen und was wir Geschichte nennen, ist wie eine große Fläche. Durch eine kleine Grabungsstelle, die von Jung Myung-shim, kann ich die 1960er und 70er Jahre betrachten. Als nächstes lassen wir den Leiter der KP-Galerie, Yi-ru, zu Wort kommen. Yi-ru hat seit langer Zeit die Werke des Fotografen Han Jung-sik erforscht, systematisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Als ausgebildeter Fotograf ist er zudem in verschiedenen Bereichen tätig, darunter auch als Ausstellungsplaner. Er vermittelt die Fotokunst über unterschiedliche Medien. Auch wenn es sich um eine Ausstellung handelt, die die Werke der verstorbenen Meister der älteren Generation vorstellt, liegt ihre große Bedeutung darin, die künstlerischen Welten jener Meister zu zeigen, den Prozess der Entstehung der koreanischen Fotografie innerhalb der Zeit, deren Grundlagen geschaffen haben. In der Realität einer modernisierten, westlich geprägten Kultur ist uns bewusst, dass das eigene weiterhin wichtig ist und dass es Gründe gibt, den Blick auf das eigene zu richten. Viele Besucher, die mehr über die Fotos wissen wollten, kamen auch zu den Vorträgen. Hören wir einige Besucher. Ich denke, sie interpretieren ihre Zeit auf ihre eigene Weise und setzen sich damit auseinander, aus welcher Perspektive man Dinge betrachten sollte. Sie scheinen sich intensiv Gedanken zu machen und mit einer aktiven, subjektiven Haltung an die Fotografie heranzugehen und so ihre Bilder zu machen. Ich kenne mich mit Fotografie noch nicht so gut aus. Ich besuche gerne Ausstellungen und lerne dabei. Ich bin gekommen, um den Fotografen Jung Myung-shim genauer kennenzulernen, nachdem ich seine Ausstellung in einem anderen Museum gesehen habe. Es hat mich gefreut, eine Werkserie eines einzelnen Künstlers in einem Raum erleben zu können und durch die begleitenden Vorträge zur Ausstellung war es hilfreich, nicht nur die Ausstellung zu sehen, sondern auch einen tieferen Einblick in die Welt des Künstlers zu gewinnen. Die TV-Programmübersicht, die über Jahrzehnte hinweg ein fester Bestandteil von Zeitungen war, verschwindet nun nach und nach aus den Zeitungen. Wegen Protesten der Zeitungsleser wurde die Programmübersicht zwar manchmal wieder eingeführt, nun scheint die Programmübersicht in der gedruckten Zeitung aber wohl wirklich keine Zukunft mehr zu haben. Die zunehmende Vielfalt der Medienlandschaft bringt eine weitere Entwicklung mit sich, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Dem Ausschuss für Rundfunk, Medien und Telekommunikation zufolge nutzen 8 von 10 Bürgern einen OTT-Service. Immer mehr Zuschauer schauen sich einen Film oder ein Drama über einen Streaming-Dienst an. Die Nutzungsquote von OTT-Diensten über Smartphones sank auf 83,6% und lag damit um 7,6 Prozentpunkte unter den Vorjahreswert von 91,2%. Dagegen stieg die Nutzung über Fernsehgeräte auf 36,4% und war damit um 12,6 Prozentpunkte höher als der Vorjahreswert von 23,8%. Die Nutzung von OTT-Diensten hat insgesamt zugenommen, wobei sich auch die Nutzung von bezahlten OTT-Angeboten im Aufwärtstrend befindet. Eine 23-jährige Studentin sagte, den Fernseher nutze sie eigentlich nur, wenn sie über OTT-Dienste Filme anschaue. Sie bevorzuge das OTT-Angebot statt des regulären Fernsehprogramms, weil sie vielfältige Inhalte zu jeder Zeit an jedem Ort sehen könne. Es sei auch ein Vorteil, dass bei OTT keine Werbung eingeblendet werde und man sich voll auf den Inhalt konzentrieren könne. Nachrichten konsumiere sie hauptsächlich über Artikel. Manchmal suche sie auf YouTube nach längeren Videos, die sich mit aktuellen Themen beschäftigen. Fernsehnachrichten schaue sie dagegen kaum, da sie dort nicht gezielt nur die Inhalte auswählen kann, die sie interessieren. Eine Angestellte, die sich nach eigenen Angaben vor allem auf dem Arbeitsweg viele Videos anschaut, sagte, dass sie während des Pendelns viele Videos konsumiere, bleibe ihr nicht anderes übrig, als sie auf mobilen Geräten anzusehen. Selbst zu Hause sei es bequemer, im Bett zu liegen und auf dem Laptop zu schauen. Sie fügte hinzu, heutzutage sehe sie sich oft Kurzvideos an und scrolle dabei schnell zum nächsten Clip weiter. Beim Fernseher müsse man dagegen jeden Schritt einzeln per Knopfdruck ausführen und es fühle sich an, als müsse man ein Video von Anfang bis Ende anschauen. Das empfinde sie als umständlich. Einem Bericht des Instituts für die Informations- und Telekommunikationspolitik zufolge nutzen Einpersonenhaushalte weniger Computer, Notebook und Smartpad. Verglichen mit anderen Haushaltsformen nutzen sie für OTT-Dienste häufiger Pad und PC. Die Seiten mit dem Fernsehprogramm zogen jahrzehntelang in den Zeitungen mit das größte Interesse auf sich. Zu schauen, welche Filme und Programme wann und wo laufen, gehörte zum Blick in die Zeitung einfach dazu. Von YouTube und OTT mussten sich die Menschen auf das TV-Programm verlassen. Woanders gab es solche Angebote praktisch nicht. 1995, als im Fernsehen das Drama Sanduhr lief, beeilten sich die Berufstätigen, schnell nach Hause zu kommen und sich die Fernsehserie anzuschauen. Man nannte die Sendung Sanduhr, deshalb auch die Uhr für den Heimweg. Wenn sich in der Programmübersicht für das Fernsehen ein Tippfehler eingeschlichen hatte, gab es sofort Proteste der Leser. So aufmerksam wurde der Programmteil studiert. Doch mit dem gesellschaftlichen Wandel verschwanden Fernsehgeräte zunehmend aus den Wohnzimmern, während zugleich die Auflagen und Abonnentenzahlen von Printzeitungen sanken. Infolgedessen büßte auch die TV-Programmübersicht in den Zeitungen immer mehr an Bedeutung ein. Seit etwa 2020 haben zahlreiche Printzeitungen die TV-Programmübersicht abgeschafft und manchmal wieder eingeführt. Einige Zeitungen strichen die Programmübersicht zunächst und teilten den Leser mit, dass sie Informationen zum Fernsehprogramm auf der Website einsehen könnten. Damit konnten sich viele Leser anschließend aber überhaupt nicht abfinden und nach einem Monat war die Programmübersicht wieder da. Noch immer schauen ältere Menschen, eben jene, die Zeitungen abonnieren, sich die Programmübersicht genau an. Es zeigt sich folgendes Muster. Wer noch gedruckte Zeitungen abonniert, mag auch noch lineares Fernsehen und ist mit digitalen Angeboten weniger vertraut. Die Zeitung Gyeonghyang Shimun entschied sich nun trotzdem dafür, mit der Auflage ab dem 8. Juni die Programmübersicht nicht mehr abzudrucken. Die Leser kommentierten auf der Plattform X, als Kind gehörte der Blick in die TV-Programmübersicht der Zeitung zu meinem Alltag. Ich strich die Sendungen an, die ich unbedingt sehen wollte, und zählte die Tage bis zu ihrer Ausstrahlung. Besonders die Feiertags-Specials waren für mich damals fast so etwas wie ein persönlicher Kalender. Oder wenn mein Vater die Zeitung ausgelesen hatte, habe ich mir die TV-Programmseite geschnappt, sie von vorne bis hinten durchgelesen und die Sendungen, die ich sehen wollte, mit einem Textmarker markiert.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Trotzsänger Im Jong-un hat anlässlich seines Geburtstags am Dienstag 200 Millionen Won oder 132.000 Dollar an den Klinikverbund Korea University Medicine gespendet. Von der Spende sollen Patienten mit niedrigem Einkommen profitieren, wie der Krankenhausträger mitteilte. Im und seine Agentur Mulgogi Music haben jeweils 100 Millionen Won beigesteuert und die Spende im Namen der Fanbasis Hero Generation getätigt. Der Sänger hat auch in den vergangenen Jahren immer zu seinem Geburtstag gespendet. Hoshi von der Boygroup Seventeen hat am Montag eine neue Digital-Single veröffentlicht. Snapback werde zum Geburtstag des Sängers veröffentlicht, teilte seine Agentur Pleades Entertainment mit. Das ist insofern eine schöne Überraschung für die Fans, als Hoshi zurzeit seinen Wehrdienst ableistet. Hoshi hat selbst am Liedtext und der Komposition mitgewirkt, wie die Agentur mitteilte. Es handle sich um ein beschwingtes Lied über die Liebe, das von Gitarrenklängen geprägt sei. Hoshi hat im vergangenen September seinen Wehrdienst begonnen. The Eight und Vernon, Mitglieder von Seventeen, werden in diesem Monat als Untereinheit V8 debütieren. Das gab ihre Agentur Pleades Entertainment am vergangenen Freitag bekannt. Zum Start wird es 8 Lieder geben, darunter das Hauptlied Single Song, das im Genre Hyperpop verwurzelt ist und in Zusammenarbeit mit dem deutschen DJ und Produzenten Mechatok entstand. Auch für den Song Girls and Boys holte man sich prominente Unterstützung. Geschrieben und produziert wurde das Lied nämlich von Pharrell Williams, 14-facher Grammy-Gewinner. Pomsu, der bereits seit langem mit Seventeen zusammenarbeitet, war ebenfalls an der Entstehung des Werks beteiligt. V8 erscheint am 29. Juni. In den Liedern geht es um die Themen Erholung und Wachstum nach Phasen des Umherirrens und der Verwirrung. Am 11. und 12. Juli wird es im Kintex-Tagungszentrum in Koyang nahe Seoul bereits die ersten Konzerte geben. Am 17. und 19. Juli werden die beiden in Hongkong auftreten. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Mit dem Lied Welle, gesungen von UN, verabschieden wir uns für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. She
너의 곁에 또 다른 누가 있는 걸 안고 싶은 내 가슴 널 붙잡고
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 내가 언제? 내가 언제? Heißt auf Deutsch je nach Kontext so viel wie was ich? Oder wann habe ich das getan oder gesagt? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Stewardessen Song Mi-jin und Han Ji-in unterhalten sich bei einem Glas Wein. Ji-in erinnert sich an etwas, was Mi-jin einmal erzählt hat. Mi-jin tut so, als wüsste sie nicht, wovon die Rede ist.
Du, wie du so?
Du hast mir die Geschichte
erzählt, oder? 옛날에 네가 한 얘기가 있는데? 술 퍼마시고?
내가 모르는데?
너 사귀던 남자, 시즌이 맥주집에서 만났댔잖아.
내가 언제?
에이, 기억하는구만 뭘. 완전 취해가지고 다 털어놨어.
An einer Stelle sagt Kim Mi-jin hier, 내가 언제? Was ich?
내가 언제?
내가 언제?
내가 언제?
내가 언제? Kann man zum einen verwenden, wenn man sich wirklich nicht an etwas erinnert, was man gesagt oder getan haben soll. 오늘 같이 밥 먹자고 했잖아. 내가? 내가 언제? Du wolltest doch heute zusammen essen. Ich? Wann habe ich das gesagt? Hier noch ein Beispiel. 여기 와봤다며? 내가? 내가 언제 여기에 와봤지? Du meintest, du warst schon mal hier? Ich? Wann war ich denn schon mal hier? Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지?
여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지? 여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지?
여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지?
Zum anderen kann man sich damit auch herausreden und so tun, als hätte man etwas nicht gesagt oder getan. 너 걔 싫다고 했잖아. 내가 언제? Du meintest doch, du magst sie nicht. Was, ich? Hier noch ein Beispiel. 너 집에 간다며? 내가 언제? 더 놀 거야. Du meintest, du gehst nach Hause? Was, ich? Ich bleibe noch. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야.
너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야. 너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야.
너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야.
'Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 내가 언제 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Chinas Präsident Xi Jinping und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un haben mit einem zweitägigen Treffen ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen aufgeschlagen. Am 8. und 9. Juni besuchte Xi Nordkorea und traf sich mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen. Dieses Treffen signalisiert eine bedeutende Verschiebung in der geopolitischen Landschaft Nordostasiens. Welche Veränderungen könnte Xis Besuch für die Region mit sich bringen? Heute analysieren wir Xi Jinpings jüngsten Besuch in Nordkorea gemeinsam mit Du Jin-ho, dem Direktor des Eurasia-Forschungszentrums am Koreanischen Forschungsinstitut für nationale Strategie. Am Nachmittag des 8. Juni landete das Flugzeug des chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf dem internationalen Flughafen Sunan in Pyongyang. Ihm wurden die höchsten protokollarischen Ehren erwiesen, als der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un und First Lady Ri Sol-ju Xi und seine Frau am Flughafen empfingen.
이동하는 동안 오토바이 부대가 호위했고 평양 시내엔 양국 깃발이 곳곳에 달렸습니다. 두 정상의 대형 사진이 내걸린 김일성 광장엔 수많은 평양 시민들이 나와 꽃과 풍선을 흔들며 환영했습니다.
Xi wurde auf seiner Reise von mehreren Spitzenpolitikern wie Außenminister Wang Yi und Verteidigungsminister Dong Jun begleitet. Ein Zeichen für Chinas starkes Engagement in den Bereichen Diplomatie, Verteidigung und Wirtschaft. Dies war Xis erster Besuch in Nordkorea seit 7 Jahren, seit Juni 2019 und seine erste Auslandsreise in diesem Jahr. Damit demonstrierte er Chinas besondere Wertschätzung und Vertrauen gegenüber Nordkorea. Welche Absichten verfolgte China mit diesem Besuch?
이렇게 하는 배경에는 무엇보다 우크라이나 전쟁이 발발한 이후에
Man muss das vor dem Hintergrund sehen, dass Nordkorea Spezialeinheiten nach Russland geschickt hat, der erste Einsatz von Kampftruppen in großem Umfang seit dem Koreakrieg. China empfindet die engen Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland als beunruhigend, das lange Zeit einen dominierenden Einfluss auf der koreanischen Halbinsel ausgeübt hatte. Dieser Besuch kann als Bemühung Chinas gesehen werden, die Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland in Schach zu halten und seinen Führungsanspruch in Nordostasien und im indopazifischen Raum zu wahren.
주도권을 되찾기 위한 그런 노력이었다라고 좀 볼 수가 있을 것 같습니다.
China und Nordkorea haben seit dem Koreakrieg eine enge Verbindung. Beide Länder haben diese Verbindung durch einen Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung am 11. Juli 1961 formalisiert. Der Vertrag symbolisiert ein Blutsbündnis, das beide Länder zu einer automatischen militärischen Intervention verpflichtet, sollte eines der beiden Länder angegriffen werden.
조중 두 나라 간의 우호 협조 및 상원조에 관한 조약과 공동 커뮤니케들
Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zuge von Chinas Reform- und Öffnungspolitik kühlten sich die Beziehungen jedoch etwas ab. In Kim Jong-uns ersten Jahren unterstützte China sogar Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, in denen Sanktionen gegen Nordkorea gefordert wurden. In letzter Zeit hat Nordkorea seine Beziehungen zu Russland durch Unterstützung im Ukraine-Krieg gestärkt. Angesichts dieser komplexen Dynamik scheint China beschlossen zu haben, Nordkorea zu besuchen, um seinen Einfluss wiederherzustellen. Beim Gipfeltreffen zwischen Xi und Kim am 8. Juni im Staatsgästehaus Kumsun-san in Pyongyang betonten beide Seiten die Bedeutung einer Intensivierung des bilateralen Austauschs in verschiedenen Bereichen.
이번 북중 정상회담에 있어서 최우선 역시 의제는
Oberste Priorität bei diesem Gipfeltreffen hatten Themen wie die praktische wirtschaftliche Zusammenarbeit, Personenverkehr und Sicherheitsfragen. Beide Länder vereinbarten, den Handel wieder voll in Gang zu bringen, den Austausch von Arbeitern auszuweiten und die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Ernährung zu vertiefen. Pyongyang bekräftigte seine nachdrückliche Unterstützung für Pekings Ein-China-Prinzip. Auch militärische Kontakte wurden offiziell auf die Tagesordnung gesetzt, was signalisiert, dass beide Seiten sich einig waren, die ruhende Allianz zwischen Nordkorea und China wiederzubeleben.
Nordkoreanische Medien lobten das Gipfeltreffen und bezeichneten es als historischen Meilenstein, der einen neuen Weg für die bilateralen Beziehungen ebne. Präsident Xi betonte eine verstärkte strategische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und China. Kim Jong-un bezeichnete den Ausbau der bilateralen Beziehung als oberste strategische Priorität des Landes. In Bezug auf die Taiwan-Frage, die für China als das absolut zentrale Kerninteresse gilt, bekräftigte Nordkorea seine Unterstützung für das Ein-China-Prinzip. Damit bestätigten beide Seiten ihren Konsens in Bezug auf Taiwan und den Ausbau des bilateralen Austauschs, die vorrangigen Anliegen beider Seiten. Bemerkenswert ist, dass Präsident Xi in seiner Eröffnungsrede ausdrücklich die Intensivierung des militärischen Austauschs erwähnte. Die Tatsache, dass der chinesische Präsident erstmals öffentlich den militärischen Austausch mit Nordkorea angesprochen hat, spiegelt Chinas strategische Überlegungen wider.
Xis Besuch in Pyongyang zielte darauf ab, der Annäherung zwischen Nordkorea und Russland entgegenzuwirken und Chinas Einfluss wieder zu festigen. Durch die Formalisierung des militärischen Austausches mit Nordkorea kann China nun aktiv militärisches Vertrauen zu Nordkorea aufbauen und die Situation so lenken, dass Pyongyang sich weniger auf Moskau stützt. Nordkorea hat durch Truppenentsendungen nach Russland seine Einsatzfähigkeit unter Beweis gestellt und unterstützt entschieden Pekings Ein-China-Politik. Dies macht Nordkorea zu einem wichtigen Partner für China im Umgang mit den USA, zumal Washingtons Indo-Pazifik-Strategie letztlich darauf abzielt, Chinas regionale Vorherrschaft einzudämmen. Dieser Gipfel verschaffte Xi Jinping ein klares strategisches Bündnis, eine bemerkenswerte Errungenschaft.
Für China war es dringend notwendig, seinen Einfluss auf Nordkorea zurückzugewinnen, das sich zuvor Russland angenähert hatte. Durch diesen Gipfel hat sich China Nordkorea als wichtigen Partner bei der Neugestaltung der nordostasiatischen Ordnung gesichert und damit sein strategisches Potenzial signalisiert, den USA und ihren Verbündeten entgegenzuwirken. Gleichzeitig profitiert auch ein gestärktes Nordkorea deutlich von dem Gipfel.
한반도 비핵화 문제에 있어서 그간 중국은
Historisch gesehen hat China Nordkorea bisher nicht als Atommacht anerkannt. Allerdings fehlte das Thema Denuklearisierung auf diesem Gipfeltreffen auffällig. Dies deutet auf Chinas stillschweigende Akzeptanz Nordkoreas als Atommacht hin, was Nordkorea als entscheidend für die Sicherheit seines Regimes ansieht. China und auch Russland hatten beide ihre historische Verbundenheit zu Nordkorea vernachlässigt. Doch nach dem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Pyongyang vor 2 Jahren wurde das nordkoreanisch-russische Bündnis wiederbelebt. Und nun mit Xis jüngstem Besuch in Pyongyang wurde auch das eingerostete nordkoreanisch-chinesische Bündnis wiederhergestellt. Das bedeutet, dass Nordkorea nun unter dem Sicherheitsschirm zweier großer Militärmächte steht. Dies ist eine bedeutende Errungenschaft.
Auf dem Gipfeltreffen wurde die Denuklearisierung nicht ausdrücklich erwähnt. Stattdessen betonten beide Seiten die gemeinsamen Interessen, was Spekulationen auslöste, und China habe Nordkoreas Status als Atommacht faktisch akzeptiert. Mit Russland und nun auch China als starken Unterstützern dürfte Nordkorea seine parallele Strategie von Nuklearbewaffnung und Wirtschaftswachstum vorantreiben und gleichzeitig die Wirksamkeit internationaler Sanktionen untergraben.
China hat indirekt Nordkoreas Standpunkt unterstützt, wonach dessen Atomwaffen eine notwendige Reaktion auf berechtigte Sicherheitsbedenken seien und eher defensiven als offensiven Charakter hätten. Auf dem Gipfeltreffen zwischen den USA und China im vergangenen Monat wurde das Thema Denuklearisierung angesprochen, was Hoffnungen auf eine konstruktive Rolle Chinas bei möglichen Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA weckte. Chinas stillschweigende Anerkennung Nordkoreas als Atommacht trübt jedoch die Hoffnungen auf eine Denuklearisierung und erschwert zudem die Aussichten auf ein Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea sowie die innerkoreanischen Beziehungen.
Am 7. Juni, einen Tag vor Xis Besuch in Pjöngjang, veröffentlichte Nordkorea über Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, eine Erklärung, in der die Denuklearisierung klar abgelehnt wurde. Das Thema Denuklearisierung war bei früheren Gesprächen zwischen Nordkorea und China regelmäßig zur Sprache gekommen. Bei dem jüngsten Treffen wurde es jedoch ausgeklammert, wodurch die Aussicht auf eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel zunehmend zu einem leeren Schlagwort wird. Der Besuch des US-Präsidenten Donald Trump in China im vergangenen Monat hatte noch Spekulationen über ein mögliches Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea ausgelöst. Mit Xis Nordkorea-Besuch scheint die Aussicht auf ein solches Gipfeltreffen jedoch immer unwahrscheinlicher zu werden. Stattdessen verlagert sich Chinas diplomatischer Schwerpunkt zunehmend auf die Stärkung der strategischen Zusammenarbeit, was auf seine Bemühungen hindeutet, die trilaterale Solidarität zwischen Nordkorea, China und Russland zu festigen.
Es wird erwartet, dass Xis Besuch erhebliche Auswirkungen auf die regionale Dynamik in Nordostasien und im Indopazifik haben wird. Die sich vertiefende Annäherung zwischen Nordkorea und China dürfte eine stärkere trilaterale Zusammenarbeit zwischen Nordkorea, China und Russland vorantreiben. Dies könnte sich zu einem Gegengewicht zur trilateralen Zusammenarbeit zwischen Südkorea, Japan und den USA entwickeln. Im Laufe der Zeit könnte die wiederhergestellte Beziehung zwischen Nordkorea und China zu einer verstärkten Sicherheitszusammenarbeit zwischen den drei Ländern führen und möglicherweise die Konfrontation zwischen dem Block Nordkorea-China-Russland und dem Bündnis Südkorea-USA-Japan verschärfen.
Zuvor hatte die südkoreanische Regierung den geplanten Besuch von Xi Jinping in Nordkorea begrüßt und die Hoffnung geäußert, dass dieser zu einer friedlichen Koexistenz auf der koreanischen Halbinsel beitragen werde. Entgegen den Erwartungen wächst jedoch die Sorge, dass der Besuch die gegensätzlichen Blöcke Südkorea-USA-Japan und Nordkorea-China-Russland weiter verfestigen könnte. Im Anschluss an das Gipfeltreffen erklärte Kim Jong-un, die Beziehungen zwischen Nordkorea und China würden sich rasch vertiefen. Am 9. Juni besuchte Xi den Nordkorea-China-Freundschaftsturm, der chinesischen Soldaten gewidmet ist, die während des Koreakriegs an der Seite Nordkoreas gekämpft hatten, und bekräftigte damit symbolisch die historischen Grundlagen des Bündnisses. Anschließend besuchte er die zentrale Kaderschule der Arbeiterpartei Koreas, um die Botschaft zu überbringen, dass die beiden Länder ihr Blutsbündnis auf künftige Generationen ausweiten werden. Da Nordkorea seine Beziehungen zu China rasch ausbaut und zudem enge Beziehungen zu Russland unterhält, werden die diplomatischen Überlegungen Südkoreas immer komplexer.
Aus deutscher Sicht war die deutsche Sicherheitssituation immer 도전적인 상황이었습니다.
Für Südkorea waren die innen- und außenpolitischen Herausforderungen schon immer gewaltig, jetzt noch mehr als sonst. Die jüngsten Entwicklungen begünstigen eine zunehmende trilaterale Zusammenarbeit zwischen Nordkorea, China und Russland und verschlechtern die Voraussetzungen für die Denuklearisierung der Halbinsel. Dies ist in der Tat eine äußerst schwierige Herausforderung. Südkorea sollte seine Möglichkeiten nutzen, um aktiv einen Durchbruch in den innerkoreanischen Beziehungen zu erreichen. Gleichzeitig muss Seoul seine Beziehungen zu Peking verbessern, um zu verhindern, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Nordkorea, China und Russland weiter vertieft. Südkoreas proaktive Bemühungen um die Wahrung der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel sind wichtiger denn je.
Xi Jinpings Besuch hat Chinas Einfluss auf Nordkorea verstärkt und Nordkorea hat seine Beziehungen zu seinem traditionellen Partner China erfolgreich wiederhergestellt. Auch zu Russland hat es bereits wieder annähernde Schritte unternommen. Diese Entwicklung wirft einen Schatten auf die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien und macht den Umfeld für die Denuklearisierung schwieriger denn je. Dennoch kommt ein Verzicht auf dieses Ziel nicht in Frage. Trotz der engen strategischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und China müssen die diplomatischen Bemühungen um eine friedliche und atomwaffenfreie koreanische Halbinsel daher fortgesetzt werden. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.